Wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du die Pflege für jemanden zu Hause auch definitiv nicht leisten. Nur wenn man selber über 100.000 Euro als Kind verdient, ist man verpflichtet, sich finanziell zu beteiligen. Es geht wirklich in deinem Wohnhaus wahrscheinlich drei Nachbarn noch genauso wie dir.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Hallo und herzlich willkommen im Finanzhelden-Podcast. Ich bin Alicia und ich spreche heute mit Maximiliane Kogler über Pflege. Maxi gründete 2022 gemeinsam mit ihrer Mitgründerin Alicia Faridi Fabel die App für die Pflege zu Hause. Was die App alles kann und für wen sie sinnvoll ist, warum wir uns alle mit dem Thema Pflege frühzeitig beschäftigen sollten, wie teuer Pflege ist und welche Fragen ich meiner Familie stellen sollte, erfahren wir heute im Interview. Liebe Maxi, schön, dass du heute als unsere Pflegeexpertin hier bist.
Ich freue mich auch sehr doll, heute mit dir ein bisschen über die Pflege zu quatschen.
Ja, Pflege ist, ich glaube, ähnlich wie die Rente, für viele ganz weit weg und überhaupt nicht greifbar und ja, wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen noch Tabuthema. Und ich habe das Gefühl, je älter ich auch werde, desto präsenter wird das Thema, weil man es wahrscheinlich auch einfach im privaten Umfeld immer mehr mitbekommt. Das wird ein Szenario, das wahrscheinlich auf einen selbst zukommen kann, entweder als pflegende Person oder auch als Pflegebedürftige. Gibt es Zahlen dazu, die das belegen?
Ja, du machst da wirklich einen wichtigen Punkt direkt am Anfang. Wir beide sind nun jung und hoffentlich gesund und vermeintlich denkt man, Pflege ist ein Thema, was einfach jetzt auch überhaupt erstmal einen gar nicht betrifft. Und dem ist aber in der Realität nicht so, sondern Pflege holt einen schneller ein, als einem ja lieb ist, eben genau wie du sagst, in unserem Alter eben häufig, weil man einfach unterstützen muss in Pflegesituationen. Also weil im Umfeld Menschen pflegebedürftig werden und man da einfach wirklich dann einspringen muss. Und ja, wenn man sich die Gesamtsituation in Deutschland anguckt, dann hören wir überall in den Medien, dass wir einen Pflegefachkräftemangel haben, dass es keine Pflegeheimplätze gibt, dass es irgendwie an allen Ecken brennt und dass belegen auch die Zahlen, dass eben die Privatpersonen, also die pflegenden Angehörigen, entsprechend die Pflege einspringen müssen. Und das sind mehr als 80% jeder Pflegesituation wird von Privatpersonen geleistet. Und wir sprechen von ungefähr 6 Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland. Das sind die offiziellen Zahlen, ne? Also wenn wirklich auch ein Pflegegrad vorliegt, sind das die offiziellen Zahlen. Natürlich sind die Zahlen eigentlich noch viel höher, weil Menschen schon mal hilfebedürftig sind. Genau. Und dann von diesen 6 Millionen mindestens 80% zu Hause, das ja, ist eine große Zahl, also wirklich der größte Pflegedienst, den wir überhaupt haben.
Der größte Pflegedienst findet zu Hause statt und trotzdem ist es häufig ein schambesetztes Thema und man spricht nicht so richtig darüber. Wie möchtet ihr, du, jetzt dieses Thema auch mehr in die Familien und in die Gesellschaft bringen?
Ja, auch das ist total spannend, dass wirklich Pflege, Krankheit einfach ja zum Leben dazugehört, aber es überhaupt nicht so thematisiert wird. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir einfach dadurch den Blick dafür verlieren, wie es andere machen und uns angucken können, ja, wie macht's denn der Nachbar, die Freundin, der Arbeitskollege? Und das ist schon ein Punkt, den wir angehen. Das heißt, wir möchten Role Models, würde man in der Wirtschaft sagen, kreieren. Also wirklich Menschen, die es vermeintlich gut machen und die wir zeigen und die andere Menschen Mut machen, inspirieren können, wie überhaupt gepflegt wird. Wie machen wir das, indem wir zum Beispiel sehr präsent und laut über Social Media sind. Das heißt, dort wirklich ein Thema aufmachen und über ein Thema sprechen, was es vor einiger Zeit noch gar nicht so sehr auf Social Media gab. Und das ist in unseren Augen ganz spannend, was da passiert, dass wirklich einfach diese Themen dort viel mehr Sichtbarkeit bekommen. Und wir setzen noch eine Schippe drauf und sagen, gut, wir wollen noch etwas anders machen. Die Pflegesituation ist ganz häufig traurig, belastend, es ist keine schöne Lebenssituation, es ist häufig am Ende eines Lebens und trotzdem muss man sie nicht auch so darstellen. Also das heißt, wir sind laut, wir sind bunt, wir geben der Pflege einfach ein Bild, was es so noch nicht gab, damit einfach in dem Prozess der Pflege trotzdem eine Begleitung da ist, die mich auffängt und die mir auch zeigt, ey, ich bin einfach nicht alleine, weil das denkt man ganz häufig. Ich bin irgendwie komplett alleine mit der Situation. Aber nein, es geht ganz, ganz vielen anderen Menschen auch so.
Weshalb liegt dir persönlich das Thema am Herzen und warum hast du Fabel Care gegründet?
Mir liegt das Thema generell sehr am Herzen, weil ich mich sehr für die Gesundheitsbranche erstmal per se interessiere. Ich finde das spannend. Ich finde total spannend, wie die Digitalisierung auch dort voranschreitet. Und gerade Pflege und Digitalisierung ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis. Da gibt es noch so einiges aufzuholen und überhaupt mich mit dem Thema zu beschäftigen, was ich in meinem Leben, zum Beispiel in meinem Alltag, ich lebe sehr digital, ich lebe urban, ich optimiere im Prinzip eigentlich meinen Alltag sehr durch, dass das Punkte sind, die Menschen wie in Pflegesituationen wirklich gut gebrauchen könnten. Und das war schon mal ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Warum nutzt man diesen Fortschritt im Alltag eigentlich nicht in anderen Lebenssituationen und kreiert dort dann ein Netzwerk, was wirklich auch einen Mehrwert bringt und nicht, ich bin jetzt zu faul, zum Supermarkt zu gehen. Und das habe ich beruflich mehr oder weniger gemacht und habe mich wirklich mit globalen Healthcare-Unternehmen auseinandergesetzt. Und dann gab es den Punkt, dass in meiner eigenen Familie eine Pflegebedürftigkeit auftrat. Meine Großmutter wurde pflegebedürftig, relativ schleichend. Sie ist mittlerweile 95, also da gab es jetzt nicht so den einen Moment. Aber das Problem bei ihr oder in unserem konkreten Fall ist, dass die ganze Familie in Deutschland verteilt wohnt. Und das war dann schon echt schwierig, wie wir diese Pflege organisieren. Und dann haben wir einfach Verschiedenstes ausprobiert und es hat einfach vieles nicht geklappt. Und die Anträge zur Pflegekasse wurden viel zu spät eingereicht und das war irgendwie echt ein Kuddelmuddel. Und diese ganzen Faktoren haben dazu geführt, dass ich und meine Mitgründerin Alicia gesagt haben, so kann es doch nicht laufen. Wir müssen da irgendwie rein und einfach gewisse Prozesse in der Pflege digitalisieren.
Und so kam die App quasi auf den Markt und wir kommen später nochmal drauf zu sprechen, was Fabel Care alles kann. Aber wir wollen jetzt erstmal einen kurzen Blick auf die Pflege und warum vor allem wir Frauen jetzt hier heute darüber sprechen sollten.
Ja, ein spannendes Thema. Also nach wie vor sind Frauen schon die maßgeblich die Pflege, die häusliche Pflege wirklich übernehmen. Und ich denke, das ist einfach sehr historisch gewachsen, dass gerade jetzt auch noch die Generation der Großeltern, die jetzt pflegebedürftig wird, irgendwie der Erwartungshaltung haben, die Tochter oder die Schwiegertochter, die werden die Pflege schon übernehmen. Weil es eben ja auch ganz viele Jahre so verlaufen ist. Das kollidiert natürlich aber mittlerweile mit unserem Leben, wie wir einfach als Frauen, welchen Anspruch wir ans Leben haben, dass wir eben berufstätig sind, dass wir erkannt haben, dass es wichtig ist, auch zu arbeiten für unsere eigene Rente, dass einfach wir nicht später in eine gewisse Altersarmut rutschen etc. Das heißt, alles, was wir uns gerade erkämpfen, kollidiert natürlich dann mit dem Anspruch, jetzt muss die Pflege stattfinden und es passiert dann häufig auch in der Situation, wenn die eigenen Kinder aus dem Haus sind. Das heißt, ich habe schon jahrelang vielleicht meine Stundenzeit reduziert beim Job und konnte da nicht voll arbeiten, habe eben entsprechend schon auf Gehalt und natürlich alles, was damit dann einhergeht, wie die Sozialversicherung eingebüßt und jetzt kommt die nächste Situation und jetzt soll ich dann wieder meine Stundenanzahl reduzieren im Job. Und das ist natürlich einfach ein großes gesellschaftliches Problem, was wir haben. Und das ist auch ein Ansatz, für den wir uns stark machen, dass es eben auch ganz sinnvoll ist, dass Pflege hat ganz viele verschiedene Aspekte. Es ist die Körperpflege, es ist ja aber auch ganz viel Bürokratie und dass alle in der Familie, egal ob Frauen und Männer, eben auch einfach da gewisse Bereiche übernehmen müssen, dass es einfach nicht nur bei der Frau hängen bleibt.
Also auch da die Care-Arbeit und wer wie viele Stunden leistet neben der Erwerbsarbeit, hat auch hier noch Nachholbedarf, dass die Vereinbarkeit da auf beide Geschlechter übertragen wird. Jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, und darüber habe ich noch lange nachgedacht, dass Pflege häufig über Nacht passiert und man gewisserweise überrumpelt wird mit der Situation und man erstmal gar nicht weiß, wo steht mir der Kopf, was muss ich jetzt eigentlich alles machen, welche Dokumente brauche ich, welche To-Dos, kannst du da so ein bisschen Struktur reinbringen?
Ja, das ist eben tatsächlich, also entweder du hast die Situation wie bei meiner Oma, dass es schleichend passiert oder eben dieses Ad-hoc-Unfall, Krankenhaus und auf einmal ist die Pflegesituation da. Und das ist natürlich das Schwierigste, weil du von jetzt auf gleich handeln musst und eigentlich mitten in deinem Leben steckst. Und wir haben dazu, wir nennen es den Fahrplan der Pflege auch entwickelt, dass man wirklich Schritt für Schritt angeleitet wird, was muss ich jetzt überhaupt machen oder was kann ich machen im besten Fall. Aber ganz konkret, wenn es wirklich rein jetzt mal faktisch geht, was brauche ich zum Beispiel für Dokumente, macht es Sinn, dass sich jeder mal damit auseinandersetzt, wirklich in einem ruhigen Moment. Ich weiß, das ist immer leichter gesagt, aber man schiebt es immer vor sich hin und sagt, ja, ich mache das irgendwann und in der Weihnachtszeit, und in der Weihnachtszeit macht es dann sowieso auch wieder keiner, weil dann fängst du nicht an, dich mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber es macht wirklich Sinn, dass man sich einmal hinsetzt und überlegt, welche Dokumente brauche ich oder wo gibt es vielleicht auch schon eine potenzielle Situation in meiner Familie, wo vielleicht die Pflege bald eintreten könnte. Das sind dann zum Beispiel rechtliche Vollmachten, also Vorsorgevollmachten. Das heißt wirklich, dass Angehörige im Ernstfall Entscheidungen treffen dürfen. Das ist echt wichtig, dass man diese Vorsorgevollmacht hat. Das ist zum Beispiel aber auch eine Patientenverfügung, wenn die Person einfach, die pflegebedürftig wird, nicht mehr für sich selbst entscheiden kann. Und dann geht's weiter runter. Also dann hast du verschiedenste Möglichkeiten, dass du sagst, okay, wenn dir jetzt wirklich die Pflegesituation da ist, dann brauchst du vielleicht einen Medikamentenplan. Im besten Fall ist der dann auch digital, dass wirklich alle ihn einsehen können. Du brauchst natürlich deine ganzen Unterlagen für die Krankenkasse, dass wirklich auch eine simple Krankenkassennummer da ist. Das ist zum Beispiel auch etwas, hinterlegt irgendwo diese ganzen Dokumente, dass man dann zum Beispiel auch schnell die Krankenkasse, die Pflegekasse anrufen kann und die Nummer durchgeben kann. Das sind Bankvollmachten, also das ganze Finanzielle. Genau, also da macht es Sinn, dass man sich einmal mit dem Thema insgesamt beschäftigt, welche Dokumente sind wirklich entscheidend und die parat hat und vor allem wirklich aber auch so Vollmachten. Da muss man einfach mal so 2, 3 Gedanken reinstecken. Kleiner Tipp, man kann die überall runterladen. Zum Beispiel auch bei uns. Da braucht man jetzt kein Hexenwerk reinstecken, aber man muss sie einmal runterladen und sich dann einfach wirklich mal erarbeiten und irgendwo abspeichern, dass man das hat.
Und es ist augenöffnend. Also aus eigener Erfahrung, ich habe diese Gespräche auch schon mit meiner Familie geführt und am Tisch haben wir erstmal festgestellt, dass jeder auch was anderes möchte. Und ja, da kann man vielleicht denken, man kennt seine Familie gut, aber diese Gespräche bringen dann schon nochmal Licht ins Dunkel und man weiß dann einfach auch besser, welche Entscheidungen man wie treffen kann, wenn diese Vollmachten und Vorsorgedokumente parat sind und ausgefüllt sind. Das Finanzielle hast du jetzt schon angesprochen. Was kostet denn Pflege in Deutschland? Gibt es da so eine Faustformel, wahrscheinlich je nach Pflegeart und Stufe, dann auch von bis?
Genau, das ist ein relativ komplexes Thema tatsächlich und kann man gar nicht so pauschal beantworten, weil es rührt erstmal daher, wir haben in Deutschland 5 Pflegegrade. Und je nach Pflegegrad ist dann auch die Höhe der Beträge ausschlaggebend. Man kann trotzdem sagen, Pflege ist erstmal grundsätzlich sehr, sehr teuer für das ganze Gesundheitssystem, als aber auch wirklich für die Privatperson. Und ich habe tatsächlich nochmal im Vorhinein dieses Podcast mir einmal eine Zahl angeguckt, weil ich es auch ganz spannend fand und sie gar nicht ad hoc hatte, was zum Beispiel die stationäre Pflege im Eigenanteil kostet. Das fand ich nämlich mal ganz interessant. Und ich muss mal hier in meine Notizen schielen. Und der Eigenanteil liegt bei zwischen 700 und 2500 Euro eines stationären Platzes. Und das finde ich wirklich heftig. Das ist nicht das, was man von der Pflegeversicherung bekommt, sondern das ist wirklich das, was man selbst eben zahlen muss. Und das ist auch mit das große Problem. Also Pflege ist teuer, aber umso mehr Betreuung nötig ist, umso teurer wird sie. Das heißt, Pflege zu Hause in Anführungsstrichen ist günstiger. Wenn ich dann natürlich noch einen Pflegedienst etc. Mit dazu ziehe, wird es einfach auch entsprechend teurer. Natürlich übernehmen hier auch gewisse Anteile die Pflegekasse, aber eben die Beträge sind gedeckelt und sie übernehmen nicht alles. Insofern macht es auch Sinn, dass man auch wirklich was das ganze Finanzielle angeht, sich überlegt, okay, in einer potenziellen Pflegesituation, was können wir überhaupt leisten? Klar, man muss dann gucken, wie ist auch die Situation, muss die Person vielleicht intensiv betreut werden, dann hat man natürlich auch gar keine Wahl, das ist ganz klar. Aber wenn es darum geht, was kann ich leisten, was möchte ich leisten, was können wir auch finanziell leisten, macht es auch Sinn, sich da frühzeitig zu überlegen, wie kann ich vielleicht auch gewisse Budgetpuffer mir zurücklegen, ja, um dann im Ernstfall einfach davon die Pflege finanzieren zu können.
Viele Pflegebedürftige möchten ja am liebsten auch von ihren eigenen Angehörigen gepflegt werden. Jetzt ist es auch die günstigste Pflegeform. Aber ist das immer eine gute Lösung?
Definitiv nein. Also das kann man nicht sagen, dass das jetzt immer die beste Lösung ist. Ich glaube, man kann sagen, viele haben einfach gar nicht die Wahl. Und deswegen ist es häufig die Variante, die dann gewählt wird. Es hat natürlich seine Vor- und Nachteile, seine verschiedensten Facetten, über die wir stundenlang drüber sprechen könnten, was daran gut ist, was daran schlecht ist. Grundsätzlich, und das ist das, was jetzt auch in meiner Arbeit mir ganz, ganz bewusst geworden ist und was ich auch immer in Gesprächen anderer Menschen mitgebe, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du die Pflege für jemanden zu Hause auch definitiv nicht leisten. Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass es einem selber gut geht und dass man sich dann ganz ehrlich fragt, kann ich die Pflege zu Hause leisten, wenn es die Pflegesituation hergibt? Und wenn man das dann mit Ja beantworten kann, dann kann man es probieren und dann heißt es auch nicht, dass man das jetzt für immer so machen muss, dieses Modell, was man mal gewählt hat. Man kann dann immer noch wieder sagen, nee, ich schaffe es doch nicht oder die Pflegesituation verschlechtert sich, ich brauche jetzt andere Optionen und Unterstützungsmöglichkeiten, weil es ist tatsächlich ja auch nicht nur das Körperliche, also Pflege ist wirklich körperlich anstrengend, es ist auch häufig das Emotionale, das Psychische, was mit reinspielt, weil Pflege ja eben auch bedeutet, dass sich die Rollenbilder ganz häufig verändern oder verschieben. Das heißt, ich pflege auf einmal meine eigenen Eltern, die eigentlich vorher für mich da waren in der klassischen Hierarchie. Ganze Familienkonstrukte verändern sich dadurch. Das ist ganz interessant, was eine Pflegesituation wirklich auch in ganzen Familien auslösen kann. Und ja, wenn man damit dann zum Beispiel nicht zurechtkommt, weil die Pflegebedürftigkeit so ist, dass vielleicht auch die Eltern gewaschen werden müssen, weil eine Demenz voranschreitet und da auch die Persönlichkeit sich einfach verändert, dann ist das definitiv nicht immer die beste Wahl. Natürlich kann und muss hier aber auch an der Stelle gesagt werden, viele Menschen wünschen sich die häusliche Pflege, weil es natürlich einfach das gewohnte Umfeld ist. Also da braucht ja nur jeder sich reinhorchen und es ist irgendwie naheliegend, warum man gerne einfach zu Hause auch in so einer Situation sein möchte. Ja, und da muss man abwägen, kann man das einfach leisten oder eben nicht.
Jetzt hast du gesagt, dass es um die 700 bis 2.500 Euro der Eigenanteil ist. Welche finanziellen Quellen gibt's denn noch, damit so ein Pflegeheimplatz beispielsweise bezahlt wird?
Also genau, man zahlt ja erstmal grundsätzlich Beiträge in die Pflegekasse ein. Also das ist ja etwas erstmal, was wir alle in Deutschland haben. Das ist das solidarische Prinzip. Geld fließt rein und in einer Pflegesituation wird es dann eben entsprechend der Pflegegrad und Pflegesituation ausgeschüttet. Dann ist natürlich auch der Aspekt, dass die eigene Rente, zum Beispiel die Ersparnisse der pflegebedürftigen Person herangezogen werden können. Also das ist natürlich auch eine Finanzierungsquelle, die hier ganz entscheidend ist, zu sagen, was ist denn bei der pflegebedürftigen Person für ein Puffer vorhanden, dass das einfach jetzt wirklich auch für die Pflegesituation aufgebraucht oder dafür genutzt werden kann. Dann, wenn die Person Kinder hat, dass die finanziell unterstützen. Und hier ist auch wichtig zu sagen, nur wenn man selber über 100.000 Euro als Kind verdient, ist man verpflichtet, sich finanziell zu beteiligen. Darunter nicht. Darunter ist es, ich sag mal, Goodwill oder eben nicht, aber ab einem Einkommen von 100.000 Euro muss man unterstützen finanziell. Genau, und dann gibt es natürlich private Pflegezusatzversicherung, die man sich anlegen kann, wenn man eben noch jünger ist, die dann eben auch in so einer Situation greifen. Man hat steuerliche Entlastungen, wenn man die Steuererklärung macht. Da gibt es einen Pflegepauschalbetrag, den man, das ist relativ easy, das kann man dann einfach wirklich mit dem Häkchen einsetzen. Genau, und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man sich die Pflegesituation, ich sag mal, durchrechnen kann und dann mal einen Strich drunter machen kann und überlegen kann, okay, wo stehen wir und was können wir leisten?
Habt ihr da Insights aus eurer App, was so die die häufigst genutzten Finanzierungsquellen sind oder vielleicht auch wie hoch der Anteil dann der Ersparnisse ist?
Wie hoch der Anteil der Ersparnisse ist, die Insights haben wir nicht, die erheben wir nicht, was vielleicht trotzdem ganz spannend ist. Man kann, das kann jede Person machen, beispielsweise auch in unserer App einen sogenannten Leistungsrechner, dass man mal eine Sache von einer Minute, also es ist wirklich easy gemacht, dass man sich einfach mal durchklickt, das ist meine Situation, das ist der Pflegegrad oder der potenzielle Pflegegrad und was steht mir dann überhaupt erstmal zu, was bekomme ich für Gelder vom Pflegegeld. Also das Pflegegeld ist ja immer das, was jeder bekommt ab Pflegegrad 2 plus Zusatzleistungen, dass man da einfach mal ein Gefühl für hat, was gibt es da eben wirklich. Was man natürlich sagen kann oder was wir auch sagen können, das ist bei uns in der App auch so, was die Zielgruppe angeht, aber deutschlandweit, insofern keine Überraschung, ist Pflegegrad 2 der am häufigsten vergebenen Pflegegrade, die wir haben. Und entsprechend sind dann natürlich auch die finanziellen Unterstützung seitens des Pflegesystems.
Also da als vielleicht finanzieller Tipp, diesen Pflegegrad, wenn man den einmal bestimmt hat, der bleibt nicht für immer, sondern den kann oder muss man wahrscheinlich auch regelmäßig anpassen und dementsprechend erhöhen sich dann auch die Leistungen.
Genau, das ist richtig. Der wird auch der medizinische Dienst, nennt sich das, kommt vorbei. Der, ich sag mal, checkt einmal die Pflegesituation, dann wird ein Pflegegrad ermittelt und der wird dann je nach Pflegegrad, ist irgendwann der Rhythmus deutlich geringer. Am Anfang wird einmal im Jahr, dann sagen wir mal bei Pflegegrad 1 und 2 wieder geguckt, hat sich die Situation verschlechtert und dann wird entsprechend der Pflegegrad angepasst. Hinterher wird es dann wirklich auch quartalsweise überprüft. Also der verändert sich ganz fließend mit der Pflegesituation und entsprechend auch die Gelder. Vielleicht aber hier auch noch an der Stelle gesagt, jeder Mensch in Deutschland hat Anspruch auf eine Pflegeberatung, auf eine kostenlose Pflegeberatung, weil das zahlt eben auch die Pflegekasse. Die sind überall wirklich ganz physisch stationär verteilt in Deutschland. Da kann man einfach hingehen und sich auch mal wirklich beraten lassen und da mal die eigene Situation schildern. Und die geben auch ganz, ganz viel Information, was einem dann auch wirklich zusteht, auch wirklich von nochmal sozialen Zuschüssen hin zu den Pflegegeldern. Das ist auch nochmal wirklich ein entscheidender Tipp. Das wissen viele nicht. Es steht jedem zu und das würde ich auch immer raten. Da haben wir auch am Anfang zu gesprochen und das vielleicht hier an der Stelle ergänzend. Geh zur Pflegeberatung und lass dich wirklich einfach mal beraten, damit du optimal aufgestellt bist.
Gibt es ansonsten noch so weitere Hacks oder vielleicht Aha-Momente, die du schon erlebt hast, die du teilen kannst, dass es anderen vielleicht da an der Stelle auch ein bisschen Arbeit erleichtert?
Also diesen Leistungsrechner, den wir gerade schon erwähnt haben, das würde ich immer machen. Ich würde immer mal einen Pflegegradrechner machen, dass man weiß, okay, wo stehe ich, dass man gar nicht nur abhängig ist wirklich von dem medizinischen Dienst, dass man einfach selber eine Idee hat und mit dieser Idee wirklich in diese Pflegesituation reingeht. Und ich glaube, umso besser man informiert ist, umso optimaler ist das dann hinten raus auch alles aufgestellt, dass man sich wirklich informiert, dass man, ich glaube, dazu kommen wir auch noch zum späteren Zeitpunkt, aber dass man sich wirklich auch mit der Familie zusammen hinsetzt und überlegt, wer kann hier wirklich was übernehmen. Das haben wir auch ganz, ganz viel gehört, dass das einfach wirklich ein Gamechanger sein kann, dass man sich da zusammenbringt und dass man sich auch austauscht. Also es gibt auch ganz viel digitale Veranstaltungen. Wir informieren zum Beispiel darüber zu verschiedensten Themen, dass man einfach mal mit anderen spricht. Wie machst du das denn? Hast du Tipps oder auch einfach nur mal seinen Frust, seine Probleme, seine Sorgen von der Seele spricht, redet und das hilft einfach schon mal enorm, weil man eben ganz häufig, was ich eingangs meinte, dieses Gefühl, ich bin absolut allein in der Situation und man wird ganz schnell an den Punkt kommen, es ist nicht so. Es geht wirklich in deinem Wohnhaus wahrscheinlich drei Nachbarn noch genauso wie dir.
Also wie kann man es jetzt konkret besprechen, so dass dieser Elefant im Raum vielleicht in der Familie auch mal kleiner wird und man sich darüber austauscht? Wie findet man deiner Meinung nach da so den passenden Moment?
Ja, also natürlich frühzeitig. Und das ist eben das, was wir auch vorhin meinten. Ja, man setzt sich selten einfach in eine Situation hin, wo es allen gut geht an den Tisch und bespricht mal ernste Dinge. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Ich kenne das auch. In meiner Familie war das auch nicht so. Und trotzdem, wenn es irgendwie man die Muße hat, trommelt deine Familie zusammen Und das ist ja eigentlich auch ganz cool heutzutage. Wir sind ja eben alle super digital und treffen uns in irgendwelchen Zoom-Meetings. Und wenn die Familie verteilt ist, macht es auch. Nutzt vielleicht auch die Weihnachtsfeiertage, dass man einfach mal in einer positiven Atmosphäre über diese Dinge spricht. Und wenn das nicht passiert ist, wie bei den meisten, und dann eine Pflegesituation eingetroffen ist, dass man wirklich ab einen Familienrat einberuft, sich alle an den Tisch virtuell oder wirklich physisch an den Tisch setzen und dann einfach wirklich mal besprechen, was kann ich leisten? Was bin ich bereit zu leisten? Weil vielleicht ist es so ein bisschen jetzt hier heute rausgekommen, aber Pflege ist extrem facettenreich. Es ist eben nicht nur die körperliche Pflege, von der man ganz häufig ausgeht, sondern es gibt so viel Doings, die damit einhergehen. Und da wirklich zu besprechen, wer kann was übernehmen? Vielleicht ist der eine nicht vor Ort und kann da bei der körperlichen Pflege nicht helfen, aber vielleicht hat er entsprechend finanziellen Puffer und kann da ein bisschen mehr machen. Der andere kann ein bisschen mehr irgendwie die ganze
Administration.
Ja, Administration, wobei da würde ich das bisschen wegstreichen. Lass das bei einer Person. Also eine Person soll wirklich diesen ganzen administrativen Bereich übernehmen und da den Hut aufhaben. Die andere Person die Fahrdienste und. Also wirklich ganz klar Ownerships verteilen und das dann ja koordinieren. Das kann man eben ja einfach in WhatsApp-Gruppen, in der Fabel-App machen, wo auch immer, das ist egal. Aber wir sagen, macht es, koordiniert das, habt alles an einem Ort, weil es erleichtert euch hinten raus wirklich sehr das Leben. Also sprecht darüber, sprecht in guten Situationen, fragt auch einfach jeden Mal in der Familie. Es ist zum Beispiel ein Gespräch an Weihnachten, einfach mal, wie möchtest du denn später mal alt werden? Ist ja ganz interessant, weil häufig weiß man es nicht. Und umso mehr Infos ich irgendwie sammle, umso besser ist es dann im Ernstfall.
Welche Fragen muss ich stellen, um in diese verschiedenen Facetten reinzukommen?
Ja, das sind natürlich die Fragen, wie möchtest du leben, wenn eben ja du nicht mehr so selbstständig bist? Hast du da Vorstellungen? Möchtest du vielleicht gar nicht von deinen eigenen Kindern gepflegt werden, weil du schambesetzt bist? Gibt es bei dir irgendwelche Don'ts und Do's, wenn es um zum Beispiel lebenserhaltende Maßnahmen geht? Möchtest du die haben oder möchtest du die ab einem gewissen Grad nicht mehr haben? Wo sind einfach wirklich deine Grenzen? Bist du vielleicht bereit umzuziehen, weil du einfach zu weit weg von uns allen wohnst? Oder sagst du, nein, es ist mir so wichtig, weil ich hier noch meine 3 Kaffeeklatschfreundinnen um die Ecke habe. Das ist das, was mir einen Lebenssinn gibt. Ich möchte hier nicht raus. Also wirklich so richtig in die Substanz gehen. Was sind wirklich die lebensentscheidenden Fragen, die dich betreffen können, wenn man wirklich krank wird und wirklich Hilfe braucht? Wie möchtest du dann, dass das Leben aussieht, aber auch welche Hilfe kannst du dann wirklich als angehörige Person leisten? Was bist du bereit? Bist du vielleicht auch einfach, sagst du, ich kann diese Körper, es gibt viele Menschen, die können kein Blut sehen, können einfach gar nicht so mit dieser Situation umgehen. Ich meine, Blut ist jetzt extrem, aber einfach mit Körperpflege umgehen und dann auch einfach hier ganz klar seine Grenzen kommunizieren. Ich glaube, das hilft schon mal weiter.
Und was, wenn da die Vorstellungen auseinanderdriften?
Ja, das ist dann ganz häufig in der Realität so. Ich glaube, das ist dann wie alles im Leben, Kompromisse finden, gemeinsamen Nenner finden, auf den man sich irgendwie einigen kann. Ich weiß, dass das in der Theorie jetzt viel leichter klingt als in der Praxis aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie schwer es ist, eine Person zu überzeugen, für ihr vermeintlich bestes Wohl irgendwie etwas anders zu machen, die Lebenssituation zu verändern. Wenn jemand das nicht möchte und auch gerade wenn zum Beispiel eine Demenz vorliegt, dann ist das ganz, ganz häufig wirklich brutal, dort eine Lösung zu finden, weil du ja auch einfach mit der Person nicht mehr so ja rational einfach sprechen kannst, vielleicht wie man es sonst machen würde. Und es nutzt trotzdem nichts. Und wenn alles schief geht und man auch sagt, ich habe vielleicht einen gewissen Puffer, finde ich immer ganz cool. Das habe ich jetzt schon von einigen Familien gehört, wirklich wie so ein Paartherapie-Coach als Familiencoach hinzuzuziehen. Also dass wirklich nochmal eine externe Person hinzukommt und das Ganze moderiert und gemeinsam ja probiert da Lösungen zu schaffen und gar nicht so. Man kennt es ja auch im Familienkonstrukt, kann es dann schon auch mal knallen und das ist ja das, was man wirklich gar nicht möchte. Also wenn man das sich leisten kann, offizielle Hilfe suchen, wenn nicht, vielleicht unterstützt ja aber auch nahe Bekannte, das kann ja auch helfen. Also wirklich gar nicht eine Person, die dann so sehr schon in diesem ganzen Familienklüngel irgendwie drinsteckt. Also wirklich probieren, da einen Kompromiss zu finden und der anderen Person auch verständlich zu machen, warum kann ich das jetzt vielleicht auch einfach nicht leisten.
Und wenn wir dieses Gespräch führen, was davon muss dokumentiert werden und in welcher Form?
Generell die Pflegesituation zu dokumentieren macht immer Sinn. Also es macht total Sinn, wenn es eine aktive Pflegesituation schon ist, die wirklich auch, wir nennen es Pflegejournal, klassisch glaube ich heißt das Pflegetagebuch, das ist ein ganz alter Hebel, dort wirklich die Situation zu dokumentieren, damit der medizinische Dienst zum Beispiel auch Bescheid weiß, gibt es jetzt hier eine Verschlechterung der Situation, damit die Familienangehörigen auch wissen, hier müssen wir handeln, hier muss vielleicht irgendwie nochmal eine Person mehr dazukommen, hier brauchen wir doch vielleicht Unterstützung, weil die Situation sich verschlechtert. Also die Pflegesituation erstmal per se dokumentieren macht total Sinn. Das alles davor zu dokumentieren, ja, das kann man machen, indem man die Unterlagen zum Beispiel bereitet, also das, wo es wirklich um eine Substanz geht, das natürlich einfach in die Unterlagen mit reinzunehmen, in die Vollmachten mit reinzunehmen und da zu sagen, das ist jetzt hier schwarz auf weiß, klar, das ist etwas, was dann in den Dokumenten ersichtlich ist und die bereit zu haben. Aber ich sage jetzt mal, dieses Zwischenmenschliche zu dokumentieren, ich glaube, da muss jede Familie so ein bisschen seine eigene Mechanik für finden. Da will ich jetzt gar nicht sagen, macht's nicht, weil die einen ja brauchen das vielleicht, die anderen nicht. Und beim Dritten hilft es irgendwie, dass sie jetzt alle wissen, okay, Maxi hat den Hut auf für irgendwie Fahrdienste. Das muss man so ein bisschen gucken, wo komme ich her, wo will ich hin, was sind wir einfach für Typen. Aber generell Fakten in einer Pflegesituation zu dokumentieren, unbedingt ja.
Okay, dann gucken wir jetzt nochmal auf eure App. Was kann FabelCare und für wen ist vor allem die App genau das Richtige?
Genau, wir haben jetzt ja schon ganz, ganz viel über die Pflege allgemein und die häusliche Pflege vor allem gesprochen. Und das ist genau das, wo die App unterstützt. Also es geht hier wirklich in erster Linie um die häusliche Pflege und um privat pflegende Personen. Also du und ich, Angehörige, die erstmal keine Ahnung haben, wie pflege ich jetzt überhaupt. Und die App ist eben da, dass zu Hause unterstützt wird und dass einfach Pflegewissen strukturübersichtlich jemandem ja beigebracht wird. Dass vielleicht aber auch alles, was bürokratisch ist, Pflegewissen, Vollmachten, Anträge in sehr einfacher Sprache dargestellt werden, weil das ist wirklich relativ kompliziert alles ausgedrückt und das einfach mal überhaupt verständlich. Und das ist jetzt egal, welchen Querschnitt du aus der Gesellschaft nimmst, das versteht erstmal wirklich gar keiner. Also es macht total Sinn, dass man überhaupt erstmal irgendwie in einer kurzen Quick-Overview versteht, okay, um was geht es hier eigentlich? Und das leistet zum Beispiel die App auch ganz plakativ. Aber eben auch, dass sich dieses Familienkonstrukt, was wir eben besprochen haben, die sich alle an einen Tisch setzen sollen, sich eben auch in der App organisieren können. Das heißt, man hat einen Pflegeplan, dass man wirklich weiß, morgens, mittags, abends, nachts, was muss gemacht werden und wer übernimmt dann von diesen Dingen wirklich auch was, dass das organisiert ist. Dieses Pflegejournal, was ich eben ansprach, ist zum Beispiel ein Teil, dass man die Pflege dokumentieren kann. Das kann man dann via Datei zum Beispiel mit seinem Hausarzt, seinem Facharzt, dem Pflegedienst, dem medizinischen Dienst teilen. Das wird dann alles zusammengefasst in Graphen, dass man wirklich sieht, okay, wie geht in den einzelnen Bereichen die Pflegesituation hoch oder runter. Das kann wirklich an vieler Stelle sehr hilfreich sein, weil man zum Beispiel auch in gewissen Situationen dokumentieren muss, wie viel Flüssigkeit wurde aufgenommen, wie jetzt mal wirklich in der Detailtiefe gesprochen, wie viel Exudatmenge hat eine Wunde und diese ganzen Punkte, die man irgendwie dokumentieren muss, dass man dem einen Ort gibt. Dass man aber auch dann wirklich reingeht und sagt, wie gehe ich jetzt mit der Demenz um? Wie ist das Leben mit jemandem, der Demenz hat? Auf was muss ich achten? Was ist in der Ernährung? Wann brauche ich da Hilfe? Also wirklich auch in die Indikation reingehend und dann wirklich gibt die App da einfach Unterstützung und zu guter Letzt natürlich auch einfach Dienstleistungen, die du brauchst. Also Pflegedienste in deinem Umfeld finden. Wir haben am Anfang über die Pflegeberatung gesprochen. Da kannst du einfach wirklich deine Postleitzahl eingeben und die App sagt dir, wo ist die nächste Pflegeberatung in deiner Umgebung. Du kannst aber auch via E-Rezept die Medikamente für die Person bekommen, was auch sehr spannend ist, wenn man pflegt, weil man eben zum Beispiel nicht vor Ort ist und dadurch fällt weg, dass man zur Apotheke laufen muss, die Medikamente kauft und dann wirklich zu der Person nach Hause fährt und so weiter. Das heißt, man spart sich hier einfach auch schon mal Fahrdienste und. Also man kann wirklich sich das so vorstellen, es ist dein Pflegemanager, der das einfach in die Hand nimmt und dir einfach drumherum ganz, ganz viel Pflegewissen und vor allem die richtigen Personen, Dienstleistungen, alles an einem Ort zusammenbringt.
Als du das gerade erzählt hast, habe ich auch daran gedacht, das klingt wirklich wie so ein Projektmanagement-Tool. Und das Projekt Pflege, so groß es auch sein kann, für andere vielleicht kleiner, aber wie viele Facetten damit abgedeckt werden und vor allem, dass man diese digitale Begleitung hat und man an der einen oder anderen Stelle vielleicht wirklich nochmal sieht, ach, das kann ich auch noch machen oder das habe ich jetzt endlich verstanden, weil es vorher in dem Deutsch irgendwie gar nicht so einfach zu verstehen war.
Genau, wie du sagst, das hilft wirklich vielen Menschen und alleine, wenn du dreimal am Tag automatisch erinnert wirst, dass die Medikamente gegeben müssen, ist das auch ein Punkt, der dann einfach vielleicht aus deinem Kopf draußen ist und du einfach nicht auch an diesen Aspekt denken musst. Es entlastet dich auch wirklich einfach auf mentaler Ebene, wenn einfach einmal alles dort drin ist und du dann einfach automatisch ja informiert wirst, wann was anfällt.
Und alle darauf zugreifen können und sehen, genau, was gemacht wird und wie hoch der Mental Load bei allen dann aber verteilt ist im besten Fall.
Genau.
Cool, Maxi. Vielen Dank für die Folge, für all die Infos und dass du das Thema Pflege hier einmal ja auch holistisch beleuchtet hast. Gibt es von dir etwas, was du unserer Community jetzt an der Stelle noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, wir haben heute über den entscheidenden Punkt, den ich sonst immer sage, wirklich ausführlich gesprochen. Und das ist eben der Punkt, beschäftige dich damit, auch wenn es noch vermeintlich kein Thema ist, weil ja, ich kann und muss leider an dieser Stelle sagen, es wird dich betreffen. Es gibt eigentlich keine Familie, wo Pflege keine Rolle spielen wird. Das heißt, früher oder später wird es ein Thema werden. Und umso besser ich damit aufgestellt bin und auch vielleicht offener bin. Ich finde, das ist auch etwas, das muss natürlich jeder für sich wissen. Und ich verstehe auch, wenn das ein Thema ist, womit man nicht hausieren möchte. Aber es ist nicht schlimm, dass in einer Familie jemand erkrankt ist. Sprich drüber. Es hilft und es hilft auch vor allem Sichtbarkeit für alle, weil es gehört zum Leben dazu. Und insofern bin ich ein ganz großer Fan. Kümmer dich drum und sprich drüber. Und egal, was es ist, es geht den anderen auch so.
Dankeschön.
Dankeschön.